Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. 60 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Israel und Deutschland. Dazu gleich ein Gespräch mit dem ehemaligen israelischen Botschafter in Bonn und Berlin, Avi Primor. Dann sprechen wir über die Diskussion für ein AfD-Verbot und wir besuchen das Museum für moderne Kunst in Warschau. Seit 60 Jahren gibt es diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland und Israel. Der morgige 12. Mai ist der Stichtag. Dann empfängt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den israelischen Präsidenten Isaac Herzog in Berlin. Und am Dienstag dann werden die beiden gemeinsam nach Israel reisen. Dieser Doppelbesuch soll die enge Freundschaft symbolisieren, die seit der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen am 12. Mai 1965 zwischen Deutschland und Israel gewachsen ist. Ich freue mich sehr, jetzt mit einem Diplomaten zu sprechen, der einen großen Anteil hat an diesen Beziehungen, Avi Primor. Von 1993 bis 1999 war er Botschafter in Berlin. Er wurde 1935 in Tel Aviv geboren, hat im April seinen 90. Geburtstag gefeiert und ist jetzt am Telefon. Herr Primor, guten Abend.
Guten Abend. Ich war kaum Botschafter in Berlin. Ich war hauptsächlich in Bonn, aber am Ende schon in Berlin.
Die deutsch-israelische Freundschaft ist 60 Jahre lang gereift. Ist das der zentrale Begriff für diesen Prozess, die Aussöhnung?
Aussöhnung ist ein großes Wort. Eigentlich wollten die Israelis insgesamt keinen Kontakt zu Deutschland haben, Beziehungen schon gar nicht. Und in Deutschland war es auch nicht sehr klar. Die Regierung wollte es schon, Teil der Bevölkerung wollte es schon, viele aber waren auch dagegen. Auf jeden Fall war es eine Notwendigkeit. Es war eine große Notwendigkeit für Israel auf jeden Fall, das kann ich sofort erklären. Und es war eine Notwendigkeit für Deutschland, wie Adenauer es empfunden hat. Das heißt, er meinte, wenn Deutschland wieder Teil der Völkergesellschaft wird, dann muss sich Deutschland mit den Juden versöhnen und das beginnt mit den Israelis.
Können Sie ein bisschen diese Notwendigkeit, Herr Primor, noch mal beschreiben? Was war da so dringend, so drängend?
Ich werde Ihnen sagen, das ist sehr unangenehm zu sagen, aber das war eine Geldfrage. Wir, die Juden, die deutschen Juden und die europäischen Juden, haben ja alles verloren. Und wir dachten, die Deutschen schulden uns Wiedergutmachung. Ja, aber in Wirklichkeit brauchten wir die Wiedergutmachung in Israel, weil wir belagert waren. Die Engländer haben uns belagert, die Engländer, die Kolonialmacht waren und haben uns auch aus der Sterling-Zone rausgeschmissen und die Araber ringsherum haben den Krieg gegen uns geführt. Wir hatten kaum eine Wirtschaft. Es war nicht klar, wie wir überleben können. Die meisten Nationen in der Welt sind davon ausgegangen, dass wir nicht überleben werden und deshalb haben sie uns auch nicht anerkannt. Das Problem war nicht nur, dass wir so in Schwierigkeiten waren, sondern hinzu kam noch die Flut von Zuwanderern, also von KZ-Überlebenden, die zu uns gekommen sind, die wir aufnehmen mussten und wir hatten keine Mittel dazu. Also, da kam Adenauer und hat uns die Wiedergutmachung angeboten, was nicht nur wichtig war, ich würde sagen, eine Lebensfrage für uns war.
Und aus deutscher Sicht ist dieser Prozess, der da angestoßen wurde, diese Aussöhnung, die wurde aus deutscher Sicht auch als großes Geschenk bewertet.
Es war eine große Sache, weil wir haben damals in unseren Reisepässen einen Vermerk gehabt, dieser Pass ist für alle Länder der Welt gültig, mit Ausnahme Deutschlands. Also mit Deutschland hatten wir keinen Kriegszustand damals. Wir lebten im Kriegszustand mit unseren Nachbarstaaten. Die waren aber nicht ausgegrenzt in unserem Pass. In unserem Pass war Deutschland ausgegrenzt aus historischen Gründen. Das heißt, dass wir eigentlich keinen Kontakt zu Deutschland haben wollten. Die Regierung hat es dennoch verstanden, dass wir es brauchen. Adenauer hat es verstanden, dass er es braucht. Und infolgedessen ist es durchgekommen, obwohl es sehr, sehr schwierig war. Jetzt, was war die Wiedergutmachung? Das war nicht Bargeld, das die deutsche Regierung uns gegeben hat, sondern das waren deutsche Güter. Die Deutschen hatten gar nicht so viel Bargeld damals noch. Und die deutschen Güter brauchten einen Markt. Die waren am Anfang ihrer Wiederaufbau. Und wir haben diese Waren bekommen. Das war für uns unentbehrlich damals. Mhm. Aber dadurch haben wir uns an die deutschen Waren gewöhnt und noch mehr. Wir mussten nach Deutschland Experten schicken, um die deutsche Industrie kennenzulernen. Wir mussten deutsche Experten in Israel aufnehmen, damit sie uns erklären, wie man mit den deutschen Maschinen umgeht. Und dadurch haben sich zwischenmenschliche Beziehungen entwickelt, ganz widerwillig, ganz widerwillig. Weder die Deutschen wollten es, vor allem wollten es die Israelis nicht, aber wenn man zusammen arbeitet und wenn man zusammen sitzt und isst und überhaupt jeden Tag sich trifft, dann entwickeln sich zwischenmenschliche Beziehungen und das hat die Stimmung zwischen Deutschland und Israel total verändert.
Lassen Sie uns mal einen ganz großen Sprung machen, Herr Primor. Als Sie 1993 nach Deutschland gekommen sind als Botschafter nach Bonn und dann später auch nach Berlin, da war die Mauer ja gerade erst ein paar Jahre gefallen. Vor welchen Aufgaben standen Sie denn damals?
Also, das war für mich ein großes Problem. Meine Mutter, die in Frankfurt geboren ist und dort aufgewachsen ist und 1932 nach einem Zufall nach Tel Aviv gekommen ist und meinen Vater kennengelernt hat und ihn geheiratet hat, die ist dann geblieben, aber ihre Familie wurde total vernichtet und sie wollte von Deutschland überhaupt nie wieder irgendetwas hören. Sie behauptete, Deutschland existierte gar nicht mehr. Aber mein Vater hat sie dann 1998 überzeugt, doch nach Deutschland zu fahren im Rahmen der Wiedergutmachung nach Frankfurt. Und das hat sie total verändert, so dass, wenn es schon so weit war, als ich dann Botschafter in Deutschland geworden bin, war sie auf mich eher sehr, sehr stolz. Ich glaube, ein paar Jahre zuvor hätte sie mich verabscheut. Das war auch eine große Wende für mich, weil ich auch viel Zeit brauchte, um mich daran zu gewöhnen. Ich war schon vorher Botschafter in Brüssel bei der Europäischen Union und da musste ich Kontakte zu Deutschen aufnehmen. Und so habe ich mich schon damals an Deutschen gewöhnt, so dass als ich nach Deutschland als Botschafter gekommen bin, war es für mich schon kein Novum.
Jetzt machen wir nochmal einen großen Sprung. Herr Primor, wir springen ja immer über Jahrzehnte hinweg. Wenn wir jetzt mal die Gegenwart betrachten, sehen Sie irgendwo Defizite auch im deutsch-israelischen Verhältnis?
Schauen Sie, die Beziehungen haben sich verändert. Am Anfang wollten fast keine Israelis diplomatische Beziehungen oder Privatbeziehungen zu Deutschland aufnehmen. Und die meisten Deutschen waren dafür. Heute sind die meisten Deutschen kritisch Israel gegenüber. Nicht, dass sie keine diplomatischen Beziehungen haben wollen, aber sind sehr, sehr kritisch Israel gegenüber, wegen der israelischen Politik, wegen des Krieges und so weiter, wegen des Palästina-Problems. Und die Israelis wissen gar nicht, wie sie umgehen sollen, weil sie eine Regierung haben, mit der sie gar nicht zurechtkommen. Und sind selber mit der israelischen Politik sehr unzufrieden und unsicher. Die Europäer sind heute sehr streng Israel gegenüber. Deutschland ein bisschen anders. Ich glaube nicht, dass die Deutschen anders denken als die anderen Europäer. Ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Deutschen, wenn sie sich dafür interessiert, anders denken. Aber sie haben immer noch das Gefühl, dass Deutschland eine besondere Pflicht Israel gegenüber hat und deshalb halten sie sich zurück.
Was geht Ihnen denn, Herr Primor, durch den Kopf, wenn Sie hören oder lesen, dass der deutsche Verfassungsschutz die Partei AfD als gesichert rechtsextremistisch einstuft? Eine Partei, die völkisch und nationalistisch argumentiert und Unterschiede macht zwischen sogenannten Deutschen und Passdeutschen. Was denken Sie da im Jahr 2025 darüber?
Ja, mir persönlich macht es große Sorgen natürlich. Ich verstehe, wie das sich entwickelt hat, weil letzten Endes überall in Europa und nicht nur in Europa gibt es heute große Sorgen um die Zuwanderung. Daher sind die rechtsextremistischen Parteien überall in Europa immer stärker, werden immer stärker. Das Problem gibt es in Deutschland, aber ich glaube, dass die Deutschen eine größere Verantwortung haben und müssen eher vorsichtig sein. Ich sehe, was die Regierung jetzt vorhat. Ich sehe, wie man die ausgrenzen will. Ob das erfolgreich sein wird, weiß ich nicht. Ich glaube, man muss zuerst die Grundprobleme lösen, damit die Mehrheit der Bevölkerung, ich spreche jetzt nicht von echten Faschisten, damit die Mehrheit der Bevölkerung keine Sympathie für diese Partei hat.
Ein Problem, das aber europäisch auch in erster Linie gelöst werden muss. Und Sie, die Sie ja...
Es ist europäisch, vollkommen.
Also ist Europa da in der Pflicht?
Ja.
60 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Israel und Deutschland. In den kommenden Tagen wird das groß gefeiert. Avi Primor war das, der ehemalige israelische Botschafter in Bonn und in Berlin in den 90er Jahren. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Herr Primor, guten Abend. Dankeschön.
Danke Ihnen, guten Abend.
6 Jahre lang hat sich das Bundesamt für Verfassungsschutz mit der AfD beschäftigt. Erst war sie ein Prüffall für Extremismus, dann 2021 ein Verdachtsfall und jetzt stufen die Verfassungsschützer die Partei als gesichert rechtsextremistisch ein. Und nun wird selbstverständlich die Frage immer dringlicher diskutiert, ob ein Verbotsverfahren eingeleitet werden soll. Wer sich von diesem Verfahren drücke, das sagte der CDU-Europaabgeordnete Dennis Radtke, der gestehe sich beinahe selbst das Scheitern im Kampf gegen die Feinde unserer Demokratie ein. Heribert Prantl hat es in der Süddeutschen Zeitung so zugespitzt: Je stärker eine Politik oder eine Partei ist, die die Menschenwürde angreift, desto wichtiger ist es, die Waffen der wehrhaften Demokratie zu entrosten. Ansonsten ist sie wehrlos. Heute nun gab es in mehr als 60 Städten Aufrufe zu Demonstrationen für ein AfD-Verbotsverfahren. Demonstriert wurde unter anderem in Essen, in Mainz, in Bremen, in Halle an der Saale, in Frankfurt und die zentrale Kundgebung, die war in Berlin mit, wie die Polizei sagte, etwa 4.000 Teilnehmenden. Die Veranstalter sprachen von etwa 7.500 Demonstranten. Aufgerufen dazu hatte unter anderem das Netzwerk Zusammen gegen Rechts. Am Telefon ist nun der Physiker Indra Ghosh. Er hat im vergangenen Jahr eine Petition auf dem Online-Portal Campact gestartet. Wehrhafte Demokratie, Höcke stoppen. Und diese Petition hat mehr als 1,7 Millionen Unterschriften erhalten. Eine weitere Petition zur Verschärfung des Volksverhetzungsparagrafen hat er auch initiiert mit bislang knapp 280.000 Unterschriften. Herr Ghosh, guten Abend.
Hallo.
Sie verfolgen mit Ihren Petitionen ein anderes Ziel, nicht das Verbot der AfD, sondern Ihr Stichwort ist die Grundrechtsverwirkung. Was ist denn damit gemeint?
Also mit der Grundrechtsverwirkung ist gemeint, dass zunächst mal eine Einzelperson, dass man dieser Einzelperson, wenn sie sich denn kämpferisch aggressiv gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung wendet, dass man ihr einzelne Grundrechte entziehen kann. Wie zum Beispiel das Recht, öffentlich seine Meinung kundzutun. Das ist aber gar nicht so sehr bei Herrn Höcke jetzt im Fokus. Also im Rahmen dieser Grundrechtsverwirkung kann auch die Wählbarkeit abgesprochen werden und auch das Recht, ein öffentliches Mandat auszuüben. Und eigentlich geht es primär darum, dass in dem Fall dann Herrn Höcke halt dieses Recht verwehrt wird und dementsprechend er auch aus dem Thüringer Landtag ausscheiden müsste.
Das heißt, er wird aus dem Diskurs genommen.
Richtig, er würde aus dem Diskurs genommen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war... Ich habe die Petition ja, das ist schon über 1,5 Jahre her, gestartet, war es eigentlich nicht denkbar, dass die Diskussion um das Parteiverbot so stark Fahrt aufnehmen würde, was ich sehr positiv finde und ich auch die Demonstration heute ganz toll finde.
Ja.
Und damals hieß es halt seitens von JuristInnen, zum Beispiel auch von Herrn Prantl, der ja selber auch Jurist ist, dass ein Artikel 18-Verfahren wahrscheinlich eine deutlich höhere Aussicht auf Erfolg hat.
Also Artikel 18, der regelt diese Grundrechtsverwirkung.
Genau. Genau, so ist es. Genau, das ist alles in Artikel 18 festgehalten. Mit der Ausnahme dieses Absprechen der Wählbarkeit, das steht im Bundesverfassungsgerichtsgesetz, was sich halt dann mit der Durchführung dieses Paragraphen beschäftigt.
So eine Grundrechtsverwirkung, die ist ja juristisch deutlich einfacher durchzusetzen als ein Parteienverbot. Das kann man sich ganz unmittelbar vorstellen. Da geht es um die Partei und da geht es um Einzelpersonen. Hat denn die Politik Ihre Idee oder diese Idee aufgegriffen, die jetzt anzuwenden?
Nein, überhaupt nicht. Also die Politik hat sich sehr zurückgehalten. Also es gab eine Menge, ich sag mal, Schulterklopfen, aber jetzt wirkliche Aktionen gab es nicht. Die Person, die sich eigentlich am positivsten geäußert hat, waren Personen von der Linken, die natürlich jetzt nicht in der Regierungsverantwortung waren oder sind. Ne? Gerade Herr Bartsch in dem Fall, der da wirklich sehr, sehr viel auch getan hat, ja, um mir auch Kontakte zu ermöglichen, zum Beispiel auch nach Thüringen hin. Aber jetzt aus den damaligen Regierungsfraktionen, aus den jetzigen, war diesbezüglich eigentlich, war der Wille nicht da.
Also eigentlich nicht verständlich, weil es ist ja nicht so kompliziert, es ist nicht so schwierig, nicht so aufwendig.
Naja, man kann sich schon fragen, bringt es was, wenn man nur eine einzelne Person rausnimmt. Die Frage finde ich durchaus berechtigt. Von daher kann ich das verstehen. Aber dann hätte man zumindest sagen müssen, okay, dann müssen wir eigentlich das Parteiverbot mehr pushen in dem Sinne, was ja auch im Moment wirklich ist. Es wird auch innerhalb der Politik wirklich noch mit Samthandschuhen angefasst. Es gibt halt den Gruppenantrag, aber es gibt jetzt nicht wirklich zum Beispiel seitens der neuen Bundesregierung wirklich die Absicht, da jetzt mal aktiv zu werden.
Aber lassen Sie uns jetzt mal, Herr Gusch, über das Verbotsverfahren sprechen oder die Idee, die AfD jetzt mit so einem Verfahren zu konfrontieren. Sie sind dafür, das haben Sie schon gesagt, das ist ja ein Verfahren, das Jahre dauern würde natürlich. Das kennen wir, das wissen wir. Ist das ein Problem?
Ja, umso wichtiger ist es, das früh zu beginnen. Also wir haben jetzt das neue Gutachten des Bundesverfassungsschutzes. Na gut, es ist geheim, es liegt nicht auf dem Tisch, aber die Einstufung ist eindeutig. Auch wenn der Verfassungsschutz das zunächst mal wieder auf einer Website runtergenommen hat, das ist ein reines Verfahrensdetail. Aber die Einstufung ist da, auch wenn man sich die davorgehenden Urteile, zum Beispiel vom UVG Münster, durchliest, dann sieht man, okay, das, was der Verfassungsschutz jetzt auch zu Recht aufführt, nämlich dass die Menschenwürde von Minderheiten angegangen wird und auch dass das Demokratieprinzip bedroht ist, ja, dann finde ich, man muss jetzt wirklich aktiv werden und genau jetzt dieses Verbotsverfahren starten. Das wird sicherlich, wie Sie schon sagen, mehrere Jahre dauern. Und ich sehe die große Gefahr, dass nach der nächsten Bundestagswahl 2029 der Zug abgefahren ist, die AfD unter Umständen noch größer wird und dass dann niemand mehr an dieses Verbot ran möchte.
Wenn die AfD verboten wäre, das dauert, wenn es soweit kommt, bekäme die Partei ja kein Geld mehr von dem Staat, den sie bekämpft. Wie stark schätzen Sie denn dieses finanzielle Argument ein?
Das kann ich, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht wirklich überblicken. Ja, sie bekommt keine Geldmittel mehr. Also viel wichtiger finde ich, dass sie in den Parlamenten nicht mehr sitzt und dass diese Partei sich ja als Organisation gar nicht mehr formieren kann, dass die Strukturen dementsprechend dann auch nicht mehr da sind. Ne? Klar, die Leute wird es noch geben, die könnten sich unter einem anderen Namen auch neu gründen, aber da müssen sie natürlich verdammt gut aufpassen, dass sie nicht ins gleiche Fahrwasser wiederkommen. Ne?
Der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat sich heute in der Welt am Sonntag gegen ein AfD-Verbot ausgesprochen und gesagt, die AfD könne dann ihre vermeintliche Opferrolle noch stärker ausspielen. Man kann Frustration nicht verbieten, man kann sie nur durch gute Politik auflösen, das sagt Carsten Linnemann. Was antworten Sie ihm, Herr Gusch?
Ja, das ist sehr interessant, dass genau Herr Linnemann das sagt, weil die CDU tut eigentlich ziemlich viel dafür, die Themen, die die AfD setzt, weiter in die breite Öffentlichkeit zu tragen. Das fängt bei Flüchtlingspolitik an, wo die CDU die ganzen Narrative der AfD übernimmt. Nämlich, dass Deutschland angeblich ein Flüchtlingsproblem hat und wir uns abschotten müssen. Also ich bin heute witzigerweise über die holländisch-deutsche Grenze gesehen, habe einen dicken Stau auf der holländischen Seite gesehen. Ich weiß nicht, was das soll, weil es gibt keine nationale Notlage. Ja. Und Herr Lindemann ist ja bekannt dafür. Der hat gesagt, man soll mal aufhören, die AfD zu bashen. Also das finde ich ist unmöglich. Gerade jetzt mit dem Blick auf das jetzige Gutachten sind solche Aussagen, die halte ich für nicht tragbar.
Nochmal zu den Demonstrationen heute und auch den Demonstrationen in der Vergangenheit. Es gab ja im vergangenen Jahr und in den vergangenen Monaten vor der Bundestagswahl halt ganz, ganz große Demonstrationen gegen rechts. Hunderttausende sind auf die Straßen gegangen. Ein weiteres Anwachsen der AfD hat das nicht verhindert. Stößt denn das bürgerschaftliche Engagement doch irgendwo an seine Grenzen? Führt diese Protestform speziell nicht zum Ziel?
Das glaube ich nicht. Also und sei es nur eine Selbstvergewisserung der Leute, die dort demonstrieren, dass man sieht, da sind so viele Leute, die der gleichen Meinung sind, ne? Und die auch wirklich denen diese Demokratie und dieses Grundgesetz, das wir haben, so wichtig sind. Klar, sie werden dadurch, glaube ich, nicht unbedingt die AfDler überzeugen, dort nicht ihre Stimme zu machen. Das sieht man jetzt ja auch. Ich glaube, es gibt auch Umfragen, das hatte ich jetzt gehört, wo gefragt wird, ist, ob es einen Einfluss macht, ob die AfD jetzt gesichert rechtsextrem ist oder nicht, auf die Wähler. Und den hat es kaum. Diesen Einfluss gibt es eigentlich kaum. Also von daher hatte ich da auch nicht erwartet, dass das jetzt wirklich einen Umschwung in der Wählergunst bedeutet. Aber naja, man muss schon auch festhalten, dass zumindest das Anwachsen des Stimmenanteils der AfD dann in der Folge der Demonstrationen weniger geworden ist oder auch aufgehört hat. Also von daher, man muss das Ganze so ein bisschen in Perspektive setzen. Ne? Und ich finde, ja, Politik, eine gute Politik machen, ist sicherlich sehr, sehr wichtig. Und da ist es vor allen Dingen zu gucken, ja, wo sind denn die Probleme? Ne? Also wir reden immer so schön über soziale Gleichheit und viele reiche Leute besitzen sehr viel, wobei die unteren Schichten halt sehr wenig besitzen. Davor drückt sich die Politik, die macht dort nichts. Und solange dort nichts passiert, werden die Wahlergebnisse nicht besser werden. Und das drastische Beispiel ist da die SPD, die da mit 16% rausgegangen ist.
Und das ist die Frustration, die sich da breit macht, von der Carsten Lindemann spricht.
So ist es, genau. Und da hätte er eigentlich jetzt eine gute Gelegenheit, die Politik zu machen, die das genau verhindert. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird.
Bundesweite Demonstration für die Einleitung oder für eine Einleitung eines AfD-Verbotsverfahrens. Der Physiker Indra Ghosh war das. Er hat zwei Petitionen erfolgreich initiiert zur Grundrechtsverwirkung. Und er war am Telefon. Herr Ghosh, ich danke Ihnen. Guten Abend.
Ja, vielen Dank. Tschüss.
Im vergangenen Herbst wurde im Zentrum von Warschau das neue Museum für moderne Kunst eröffnet, in einem signifikanten, vielbeachteten Neubau am zentralen Platz der Stadt. Und von vornherein war klar, dass es dabei um weit mehr ging als nur um ein neues Museum. Nach 8 Jahren der rechtsgerichteten Peace-Regierung wurde das Museum schnell zu einem Symbol für einen demokratischen Aufbruch im Land. Das neue Haus, eröffnet unter dem neuen liberalen, der neuen liberalen Regierungskoalition von Donald Tusk, soll Weltoffenheit und lebendige Debattenkultur demonstrieren. Kommende Woche ist Präsidentschaftswahl in Polen. Dabei kommt es erneut zu einem Duell zwischen einem Liberalen und einem Peace-Kandidaten. Und so ist es kein Zufall, dass kurz davor, nämlich jetzt an genau diesem Wochenende, eine große Sonderausstellung im Museum für moderne Kunst eröffnet wurde, die aus dem politischen Widerstand in Osteuropa seit den 1970er Jahren hervorgegangen ist. Carsten Probst ist gerade aus Warschau zurückgekehrt und hat sich alles angesehen. Er ist zu mir ins Studio gekommen. Herr Probst, guten Abend.
Guten Abend.
Ist denn das neue Museum tatsächlich schon in kurzer Zeit ein Ort der Demokratie und der Bürgerinnen und Bürger geworden? Wie haben Sie das denn erlebt?
Ja, als es im Oktober letzten Jahres eröffnet wurde, da wurde es jedenfalls so bezeichnet, weil es ist ein, ja, vom architektonischen Anblick her so ein Gegenentwurf zu diesem riesigen Kulturpalast, der da direkt gegenüber steht, der aus der Stalinzeit stammt, Mitte der 50er Jahre. Es ist wirklich eine sehr betont schlichte, minimalistische Setzung eigentlich, ohne jede Monumentalität. Immer wenn ich da in den letzten Monaten war, schien mir das große offene Foyer eben auch einfach wirklich so ein Ort, wo die Leute auch hinkommen. An der Straße gegenüber gibt es so ein paar Shopping-Malls, da kommen die Leute dann hin, versammeln sich aber einfach in diesem Foyer auch, wie ich finde, sehr bunt gemischt vom Alter her. Also es scheint mir in jedem Fall ein Ort für alle zu sein. Und ich habe den Eindruck, seit dem Regierungswechsel durch die liberale Koalition, was Sie erwähnten, ist das Ganze natürlich nochmal so ein bisschen politisch aufgeladen worden, so als Ort, an dem quasi die demokratische Kultur verteidigt wird.
Jetzt vielleicht mal ganz konkret zur Ausstellung, Herr Probst, die Sie gesehen haben. Was ist das denn für eine Sammlung mit Kunst aus Osteuropa seit den 1970er Jahren, die da jetzt ausgestellt wird?
Ja, das Museum selbst, muss man vielleicht noch dazu sagen, hat eine wachsende Sammlung von Kunst, auch Videokunst, Filmkunst, Fotografien, die bis in die 70er Jahre zurückreicht. Aber dazu haben sie eben jetzt eingeladen, die Sammlung der Erste Bank-Stiftung aus Wien, die aus westeuropäischer Sicht auch ein wirklicher, ja, eigentlich Pionierarbeit geleistet hat. Seit Anfang der 2000er Jahre hat sie die Untergrundkunst, vor allem Video- und Fotokunst, aus den ehemaligen Warschauer Paktstaaten ausgegraben. Ausgegraben ist vielleicht wirklich das richtige Wort, weil diese Kunst in den Ländern nach 1990 quasi völlig verschütt gegangen war, völlig vergessen, weil sie wurde quasi auch nicht mehr gebraucht als irgendwie eine Art Nachrichtenmedium sozusagen im Untergrund. Und Boris Marte, der heutige Direktor der Erste Stiftung, hat damals selbst zahllose Künstlerinnen, Künstler besucht, riesige Archive vorgefunden, verstaut in Kleiderschränken, in Kellern, unter Betten, von Arbeiten, die niemals jemand irgendwie gesehen hat, die niemanden noch mehr interessierten. Davon haben sie dann sehr viele gekauft. Und seitdem wandert diese Sammlung in verschiedenen Konstellationen wirklich so von Ort zu Ort. Sie war mal in Bukarest zu sehen, in Paris jetzt aber auch oder eben jetzt in Warschau. Und Boris Marte wirkt auch sehr ergriffen, als er dann gestern diese vielen Videos aus der Wiener Sammlung an diesem Ort auch gesehen hat, mitten in Warschau in diesem neuen Museum.
I think this is a moment of joy after a very long itinerary. I remember as we started, we had no clue.
Ja, also er sagt, das ist ja ein Moment der Freude nach einer so sehr langen Reise. Als wir mit der Sammlung begannen, hatten wir nicht den Hauch einer Ahnung, dass es einmal ein solches Museum hier in Warschau geben würde. Und er bezeichnet es als eine Art Monument, eine Manifestation von Demokratie, von Kreativität, die Bedeutung von Kultur für die moderne Gesellschaft, die Identität, all das ist dort aufgehoben.
Ich glaube, in der Ausstellung sind sage und schreibe mehr als 150 Videoarbeiten zu sehen. Wie wirkt das auf Sie?
Ja, also ich neige erstmal nicht ganz so zum Pathos wie jetzt Boris Marter, aber es ist schon großartig eigentlich. Also diese vielen eigentlich schon völlig vergessenen Arbeiten hier so durchdacht auch inszeniert zu sehen. Sie müssen ja sehen, Herr Rölke, es sind in der Regel keine Hochglanzproduktionen. Es sind mitunter winzige, manchmal nur 1 oder 2 Minuten lange Filmschnipsel. Alles natürlich analog, mit kleinsten Handkameras gemacht, verwackelt, sehr spontan oft, unter den Bedingungen autoritärer Regime. Das heißt, niemals für irgendein größeres Publikum gemacht, sondern allenfalls, wenn überhaupt, für einen sehr, sehr kleinen Kreis. Trotzdem, und das ist das Entscheidende, es hat eine wirkliche Spannung in dieser Kombination, in der ganzen Bilder, der Bildwelten, weil es absolut in ihrer Zeit notwendige Gesten so einer Selbstbefreiung war, eine Art von Widerstand. Und es sind auch neuere Arbeiten zu sehen, eben meistens aus der Sammlung des Museums selbst, die technisch natürlich viel ausgereifter, aufwendiger sind. Aber Pierre Balblanc, der französische Kurator, hat es durch das gesamte Treppenhaus des Gebäudes über die Zeiten so miteinander zu einer riesigen Sound- und Bildinstallation miteinander verwoben. Und er hat das selber auch eigentlich sehr treffend beschrieben.
The movement of the visitor is completely part of the visit. You have to adjust yourself.
Also er sagt, die Bewegung des Publikums durch das Treppenhaus und um diese ganze Struktur, die da aufgebaut ist, herum, das ist Teil des Konzepts. Man muss sich ständig neu orientieren, woher die Bilder und die Töne da kommen, die Sie hier wahrnehmen. Es ist eine sehr komponierte, durchdachte Soundinstallation, bei der einem nie ganz klar ist, wie diese verschiedenen Quellen miteinander verbunden sind. Und ja, dieses temporäre, hochaufragende Gerüst in der Mitte des Treppenhauses, das die Installation insgesamt trägt und mitten durch das Treppenhaus sozusagen verteilt, das soll eben auch zeigen, das Museum ist kein Ort des Stillstandes. Es darf niemals mehr erstarren, sondern es muss permanent in Bewegung sein, permanent experimentieren, sich immer ständig neu konstituieren sozusagen.
The Cynic's Republic ist der Titel der Ausstellung. Welche Republik der Zyniker ist denn da gemeint?
Ja, mit den Cynics sind tatsächlich die antiken Kyniker gemeint. Das fand ich ganz schön, dass man so ein bisschen mit diesem Wort auch gespielt hat. Also es ging nicht um Zynismus, sondern um Kynismus. Also diese philosophische Schule aus der Antike, die vor allem dem Besitz ja abgeschworen hat, das Glück in der Askese, in der Unabhängigkeit von allen möglichen Dingen zu finden, die man so haben kann. Und die auch damals, ich glaube, das ist so ein bisschen die Pointe, die traten ja damals auch sehr provokativ bewusst auf, um gegen diese guten Sitten und Überlieferungen zu verstoßen und sich darüber lustig zu machen. Und also Diogenes in der Tonne und so weiter, ne? Man kennt das ja. Also der Titel The Cynic's Republic meint eigentlich so dieses ins Subpolitische gewendet, die Abkehr von diesen bestehenden Normen, Machtstrukturen, zu denen auch vielleicht die etablierte Kunst gehört. Aber die Kunst, die hier gezeigt wird, die wollte sich dem allen entziehen. Die wollte nicht gesehen werden in einem engeren Sinn. Die war ein geheimes Zeichensystem sozusagen. Und ja, genau das war unter den autoritären Strukturen des Warschauer Paktes natürlich eine Strategie, um unterm Radar zu bleiben. Und das wird natürlich heute, wenn man so will, durch diese Art der Präsentation auch irgendwie wieder aktualisiert. Das ist mitgemeint und das wird auch so verstanden. Und das betrifft auch die vielen Performances, die hier zu sehen waren und sind.
Ich hatte ja den politischen Kontext skizziert, unter dem diese Ausstellung jetzt stattfindet, Herr Probst. Kann denn Kunst, und das ist jetzt eine ganz große Frage, kann denn Kunst tatsächlich in so einer politisch aufgeladenen Situation wie in Polen eine gesellschaftliche Änderung bewirken oder irgendwie beeinflussen?
Also ich glaube nicht, natürlich. Ich meine, es ist eine Ausstellung in Warschau. In Polen weiß jeder, dass es da sozusagen auch gerade in diesem Museum eine Gemeinde gibt, eine Zivilgesellschaft, die wahrscheinlich eher nicht zu den Wählerinnen und Wählern der PiS-Regierung gehört. Das meiste passiert da in dieser Hinsicht wohl eher im ländlichen Bereich. Ich unterstelle mal, dass alle wissen, dass die Botschaft der Ausstellung eigentlich auch was anderes meint. Man spürt es eigentlich, dass sie sagt, eigentlich jeder noch so kleine Akt des Widerstandes zählt auf lange Sicht. Und egal, was jetzt kurzfristig bei Wahlen oder so herauskommt, es muss nicht immer Kunst sein. Wichtig ist sozusagen auf der eigenen Unabhängigkeit, der eigenen Integrität zu beharren.
The Cynic's Republic im Museum für moderne Kunst in Warschau zu sehen bis zum 8. Juni. Vielen Dank, Carsten Probst.
Sehr gern.
1985, da fand das erste internationale Dokumentarfilmfestival, kurz DOCFEST, in München statt. Ganz klein fing es an, mit dem Ziel, den Dokumentarfilm einem breiteren Publikum bekannt zu machen. Inzwischen, 40 Jahre später, erreicht das DOCFEST Tausende, auch weil es nicht nur in Münchner Kinos, sondern auch deutschlandweit als Streaming zu erleben ist. Auch dieses Jahr wartet das DOCFEST mit über 100 Filmen auf. Tobias Krone hat sich einen Überblick verschafft.
What was home? Well, I'm an Austrian and I wouldn't permit Hitler to get me away from that. And when I came to England, I said I want to become a German poet.
Er war einer der wichtigsten Lyriker des 20. Jahrhunderts, der nach dem Krieg im Londoner Exil blieb und seine inneren Widersprüche an seine Kinder weiter vererbte. Sein Sohn, der Brite Klaus Fried, macht sich in Friendly Fire, dem Eröffnungsfilm des DOCFEST, auf die Erinnerungsreise zu seinen Geschwistern und zu den linken Studierenden und ja sogar ehemaligen RAF-Angehörigen, die nach 68 in Erich Frieds Haus Unterschlupf suchten. Es schien ihn nicht zu kümmern, dass seine Kinder gar nicht Deutsch verstanden, seine Gedichte gar nicht lesen konnten. Nein, das hat ihn hoffnungslos bekümmert. Aber er hat sich eingerichtet in einer Isolation. Eine Isolation in seiner wahren Welt, die verloren war. Der wirklich erschütternde, Klammerausdruck in Klaus Frieds Gesicht bei diesem Gespräch, er offenbart die Absurdität des lebenslangen Exilanten Erich Fried und gleichzeitig eine existenzielle Erschöpfung über einen Vater, der sich auch für die eigenen Kinder nie fassen ließ. Klaus Fried geht als Protagonist seines eigenen Dokumentarfilms mit expressiver Körperlichkeit an die Nullpunkte seines eigenen Familiendramas, ohne die Psychokiste zu lange auszuschlachten. Es gibt ja noch so viel anderes über die politische Persönlichkeit zu erzählen, so Klaus Fried im Interview.
There was something that was very unique about my father.
Er hatte die einzigartige Gabe, über Menschen nicht zu urteilen, auch wenn sie anderer Meinung waren. Heute sind wir sehr polarisiert und ich finde es sehr wichtig, dass wir die Menschlichkeit im Gegenüber sehen, auch bei denen, die auf der anderen Seite stehen. Zusammen mit der deutschen Regisseurin Julia Albrecht schafft Fried nicht nur ein gewaltiges, packendes Familienepos, sondern auch ein Porträt des deutschen 20. Jahrhunderts mit einer eigenwillig lakonischen Bildsprache, einem wohltuenden Blick von außen. Permanent auf Achse ist auch Azza auf den Highways rund um ihre Heimatstadt Jeddah. Und das als eine der ersten Fahrlehrerinnen für Frauen, die in Saudi-Arabien seit 2018 auch Auto fahren dürfen.
Respect for all the men, but I feel happy because we don't need them anymore, you know?
Aber Azas feministische Zuversicht hat eine dunkle Seite. Denn die Familienmutter, mit 16 Jahren verheiratet an einen Mann, der sie missbrauchte und der auch nach der Scheidung das Sorgerecht für die Kinder behält, sie muss nun aus ihrem Auto heraus ins Familienleben eingreifen und immer wieder auch ihre Kinder in Sicherheit bringen. Der Münchner Filmerin Stefanie Brockhaus ist mit Azza in 3 Jahren Kameraarbeit auf dem Beifahrersitz ein seltener, erhellender, ernüchternder Einblick in die saudische Gesellschaft gelungen. Das DOCFEST wird auch in der 40. Ausgabe seinem Namen gerecht, die Gegenwart zu dokumentieren. Und dazu gehört eben auch noch das schwarze Loch der Pandemie.
Today, 60% of US Americans believe in a lab leak, although there is zero evidence.
60% der US-Bevölkerung glauben an einen Laborunfall. Inzwischen ist auch bekannt, dass der deutsche Bundesnachrichtendienst dieser Ansicht war. Doch den wissenschaftlichen Beweis blieb er schuldig. In seinem Dokumentarfilm Blame hebt der Schweizer Regisseur Christian Frey 3 WissenschaftlerInnen aus verschiedenen Ländern auf eine große dramatische Bühne. Damals in den Nullerjahren haben sie spektakulär das SARS-Virus zurückgeführt auf eine Fledermauspopulation, auch mit Erkenntnissen aus dem Labor von Wuhan. 2020 gerieten sie in eine tragische Zwickmühle der Propaganda. Während chinesische Behörden die Untersuchung des Wildtiermarkts von Wuhan als potenziellem Übertragungsort erschwerten, schwor sich Trumps Trollarmee, allen voran der heutige Gesundheitsminister Bob Kennedy Jr., auf die wissenschaftlich unwahrscheinliche These ein, in dem Labor sei das Virus als eine Biowaffe entwickelt worden. Blame ist ein emotionaler Doku-Thriller. Er zeigt wohl das erste Beispiel dafür, wie mit der ersten Trump-Ära Wissenschaft schlicht beendet wurde.
Tobias Krone über das DOCFEST in München. Es dauert bis zum 18. Mai und von morgen an bis zum 25. Mai sind die meisten Filme auch als Streaming-Angebote zu erleben. 1978 ist das Album Nina Hagen Band erschienen, ein zentraler Song darin, unbeschreiblich weiblich. Unter anderem heißt es in diesem Lied: Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen, für dich nicht, für mich nicht, ich hab keine Pflicht. Ein trotziges Lied voller emanzipatorischer Emphase. Ein Song, der sich auch gegen die Erwartungen im früheren Leben von Nina Hagen richtete, nämlich in der DDR. Ende 1976 ist Nina Hagen von Ostdeutschland in die Bundesrepublik übergesiedelt. Wenig später hat sie dieses Lied gesungen. Das Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst in Cottbus zeigt jetzt im Dieselkraftwerk eine Ausstellung, die dieses Lied zum Titel macht: Unbeschreiblich weiblich. Frauenbilder in der DDR. Es geht um die Lebensrealität von Frauen, so wie sie in der Kunst der DDR dargestellt wurde, offiziell und inoffiziell. Caroline Kühne hat die Ausstellung kuratiert. Sie ist jetzt am Telefon. Frau Kühne, einen schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Das Thema hat ja zwei Seiten. Lassen Sie uns zunächst über die Rolle der Frau aus Sicht des Staates sprechen. Wie hat denn der sozialistische Realismus diese Rolle dargestellt?
Das Frauenbild in der DDR war komplex und lässt sich nicht so einfach in Kategorien emanzipiert oder traditionell einordnen. Also einerseits war die Gleichstellung von Frauen und Männern ein zentrales gesellschaftspolitisches Ziel der DDR. Frauen wurden aktiv in den Arbeitsmarkt integriert, in Bildung und Beruf gefördert und es gab politisch motivierte Maßnahmen, die eine stärkere Teilhabe von Frauen an der Gesellschaft ermöglichten. Andererseits waren die Rollenzuschreibungen für Frauen stark normiert. Sie sollten nicht nur Arbeiterinnen und engagierte Sozialistinnen sein, sondern auch die Rolle der Mutter und Hausfrau ausfüllen. Und das führte natürlich zu einer mehrfachen Belastung und oft zu widersprüchlichen Erwartungen.
Also das war genau das staatliche Ziel und das sollte auch die Kunst umsetzen.
Ganz genau, das spiegelt sich auch in der bildenden Kunst wider.
Können Sie da vielleicht ein, zwei Beispiele jetzt mal nennen aus Ihrer Ausstellung, die dieses Thema oder diese Programmatik besonders eindeutig machen?
Da haben wir beispielsweise eine Malerei von Rudolf Berganda, in der Trümmerfrauen gezeigt werden, dann aber auch eine großformatige Arbeit von Rudolf Graf, die junge Sozialistin Bärbel Hahn. Dann aber auch wiederum etliche Mutter-Kind-Darstellungen, zum Beispiel von Jutta Damme oder Wilhelm und Max Lachnit. Also das sind so diese politisch motivierten Rollenzuschreibungen, die sich in der bildenden Kunst vor allem in den 50er und 60er Jahren immer wieder finden.
Also immer die Werktätige und die Mutter zugleich, also eine Doppelrolle im Prinzip auch.
Genau, eigentlich eine Mehrfachrolle.
Jetzt wollen wir natürlich, und jetzt wird es, glaube ich, wirklich spannend, auch über die inoffizielle Seite sprechen, Frau Kühne. Welche Themen, welche Probleme, welche Wünsche wurden denn in der Kunst der Subkultur dargestellt in der DDR?
Ja, das ist nämlich tatsächlich auch ein großes Anliegen dieser Ausstellung, denn wir zeigen vor allem auch die Vielfalt weiblicher Lebensentwürfe in der DDR. Also da sind zum einen Frauen zu sehen, wie ich es gerade angesprochen hatte, die auch wirklich den harten Arbeitsalltag in der industriellen Produktion verkörpern, aber auch Frauen aus bürgerlichen Lebensverhältnissen. Wir zeigen aber auch Bilder von Menschen aus der Punkbewegung oder der queeren Szene in Ost-Berlin. Und daneben wiederum Frauen in tristen Cafés mit einem eher melancholischen, sehnsuchtsvollen Blick, der auch etwas von ihrer Einsamkeit verrät. Und diese Bilder stehen natürlich zum Teil in einem starken Kontrast zu dem offiziellen Bild von Optimismus und Fortschritt.
Also triste Cafés, Einsamkeit, wie Sie es schildern, Frau Kühne. Das heißt, da zeigen sich Frauen auch überfordert von der Rolle.
Genau, also da werden eben ganz neue Themen aufgemacht, die vor allem in den 70ern und in den 80er Jahren erzählt werden. Meistens von Künstlerinnen. Und wie Sie schon sagten, da geht es dann um Überforderung, um ein grundsätzliches Unbehagen mit den Rollen. Es geht um stillen, aber auch um offenen Widerstand. Also da kommen auf einmal ganz neue Perspektiven auf das Frausein in die Bildwelten hinein.
Und da muss man natürlich den historischen Zusammenhang auch nennen. Also Nina Hagen hatte ich ja gesagt, Ende der 70er Jahre, auch Wolf Biermann, die Ausbürgerung. Da war also in der DDR, in der Gesellschaft sehr viel am Gären und entsprechend ja, haben sich Künstlerinnen, Künstler auch dazu positioniert.
Thematisch werden dann auf einmal ganz neue Aspekte betrachtet. Auch Lust und Intimität, weibliche Selbstermächtigung und wir sehen dann auf einmal Figuren, die ja Suchende, Zweifelnde, aber auch Rebellinnen. Und wie gesagt, gerade Künstlerinnen entwickelten neue Bilder von Weiblichkeit, wie zum Beispiel Angela Hampel, Carla Wolfnitzer oder Ellen Fuhr.
Auch da wäre es natürlich schön, Frau Kühne, wenn Sie vielleicht ein, zwei Bilder mal ganz konkret beschreiben können, damit wir uns ein Bild von diesen Bildern machen können.
Dann würde ich gerne über ein besonders starkes Werk in der Ausstellung sprechen, nämlich das Selbstbildnis von Monika Geilsdorf. Es entstand in ihrem Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig, einer Kunstszene, die damals stark männlich geprägt war. Und genau dieses Selbstverständnis, sich dort behauptet zu haben, spiegelt sich in ihrer Darstellung. Also sie zeigt sich sehr selbstbewusst, fast herausfordernd, mit einem Blick leicht von oben, in der Hand eine Zigarette. Auch modisch wirkt sie sehr modern und mit dem Porträt lehnt sich Monika Geilsdorf bewusst auch an Bildnisse der neuen Sachlichkeit der 20er Jahre an, wie wir sie ja etwa von Lotte Laserstein auch kennen oder Elfriede Lose-Wächtler.
Und wie haben Sie das Ganze jetzt inszeniert? Also von der Ausstellungsarchitektur her, haben Sie da richtige Konfrontation, Gegenüberstellungen gemacht?
Das ließ sich in unseren Räumen ganz gut darstellen. Also wir haben einen Raum, der sozusagen einen großen Mittelgang hat und links und rechts zwei schmale Seitengänge. Und diese politisch motivierten Rollenzuschreibungen habe ich in den Seitengängen sozusagen als Umrahmung an die Wände gehängt. Und diese Vielfalt wollte ich dann gerne sozusagen zentral in den Mittelgang hängen.
Unbeschreiblich weiblich, Frauenbilder in der DDR. Die Ausstellung des Brandenburgischen Landesmuseums für moderne Kunst ist im Dieselkraftwerk Cottbus bis zum 10. August zu sehen. Caroline Kühne hat die Ausstellung kuratiert. Ich danke Ihnen, Frau Kühne, für das Gespräch. Guten Abend.
Ich danke Ihnen auch.
Und nun hier im Fazit der Blick in die Feuilletons von Florian Werner.
Am Freitag ist der Dramaturg, Theatermacher und Autor Karl Hegemann gestorben. Seine enorme Bedeutung für die Kulturszene lässt sich nicht zuletzt daran ermessen, dass alle großen Feuilletons ihn mit zumeist sehr persönlich gehaltenen Nachrufen würdigen. So erinnert sich Rüdiger Schaper im Tagesspiegel, er hatte das Quantum Chaos parat, das immer gebraucht wird und oft fehlt. In der Welt wiederum schreibt Jakob Heiner, wenn Hegemann loslegte, kam er von Hölderlin über Marx bis zu The Matrix. Als Dramaturg war er kein stiller Zuarbeiter der Regie, sondern die Instanz, die über das Verhältnis von Theater und Welt, von Realität und Schönheit Auskunft zu geben hatte. Und in der Frankfurter Rundschau schwärmt Ulrich Seidler, mit niemandem konnte man so fröhlich Gedankentango tanzen wie mit ihm. Und wenn man dabei auf die Füße latschte, übereinander stolperte und hinlegte, gehörte das unbedingt zum Spaß dazu. Und förderte selbstverständlich den gegenseitigen Erkenntnisgewinn. Etwas weniger erkenntnisreich ging es offenbar bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises zu. Unter anderem absolvierte dort Wolfgang Weimer seinen ersten Auftritt als Kulturstaatsminister und bekannte sich dazu, Freiräume im Kampf für die Kultur ermöglichen zu wollen. Aha. Und sonst? Christian Mayer schreibt in der Süddeutschen Zeitung, so viele Nominierte müssen vorgestellt, so viele Lolas übergeben werden. Der Satz, außerdem möchte ich X und Y und Z noch besonders danken, zieht sich zäh wie gebratener Halloumi-Käse durchs Programm. Auch in puncto Preise gibt es keine Überraschungen. Der Beitrag September 5 ist der große Gewinner. 9 Auszeichnungen erhält die Geschichte über das Attentat bei den Olympischen Spielen in München. Aber dann kommt doch noch alles anders. Plötzlich wird bekannt, dass die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer im Alter von 103 Jahren verstorben ist. Mayer schreibt, das ist natürlich ein Schock. Schließlich hatte Friedländer vor genau einem Jahr beim Deutschen Filmpreis einen bewegenden Auftritt. Nun verkündet der Pianist Igor Levit die traurige Nachricht. Ausführlich erzählt er von seinen Begegnungen mit der Zeitzeugin. Man kann in den Gesichtern der prominenten Filmmenschen die Bestürzung lesen. Und doch verpasst Igor Levit die Chance, seinen Redefluss zu bremsen. Da ist er nicht der Einzige an diesem Abend der großen Gefühle. Musiker, die große Gefühle transportieren und dabei nicht immer die Stopptaste finden, damit sind wir schwupps bei einem ganz anderen Thema und in einem anderen Genre, nämlich bei der britischen Rockband Dire Straits, die sich durch epische Songstrukturen und endlose Gitarrensoli hervortaten. Vor 40 Jahren erschien ihr erfolgreichstes Album Brothers in Arms und es war für den SZ-Autor Joachim Henschel, wir zitieren, das Sinnbild für einen großen Abschied. Allerdings nicht von einem geliebten Menschen, sondern nur von der analogen Musikvermarktung und ihren Tonträgern. Brothers in Arms war jenes Album, welches den Siegeszug der digitalen Compact Disc einläutete. Henschel spottet, sie markierte eine mediale Revolution, die wirklich niemand gebraucht oder herbeigewünscht hatte. Hi-Fi-Freaks fanden die digitale Technik toll, alle anderen hatte das Knistern oder Leiern der alten, billig und im Überfluss vorhandenen Schallplatten und Kassetten nicht im geringsten gestört. Bis sich die Entertainment-Verkäufer daran machten, eine Generation von Musikfans zu Klangfetischisten zu erziehen. Hörst du das auch? Jetzt, wo du sagst? Das fragliche Album der Dire Straits, das dazu benutzt wurde, ist übrigens immer noch toll. Man bekommt es inzwischen recht günstig auf dem Flohmarkt.
Der Blick in die Feuilletons war das von Florian Werner. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Röhlke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.